Hallo, herzlich willkommen und moin moin hier bei Signets for Life. Ich freue mich wieder, wir sind im neuen Jahr. Wir haben ein aufregendes Weihnachtsspezial hinter uns, mal ganz andere Folgen. Einfach mal gucken, wer oder was ist denn DGBMT, was steckt da so dahinter, was ist im Nachwuchs gerade Sache. Wir haben eine tolle Folge über den Workshop jetzt im März gehört. Und ich hoffe, dass ihr alle da draußen gut ins neue Jahr gekommen seid und jetzt natürlich mit viel neuer Motivation und Lust in das neue Podcast-Jahr startet. Wir haben ja schon im letzten Jahr gesagt, Themenschwerpunkt verschiebt sich ein bisschen und bleibt doch irgendwie gleich. Also Start-up, Ausgründung aus der Forschung heraus, das wird jetzt mit ein Thema sein und trotzdem werden wir die Forschung nicht verlassen. Ich habe hier heute drei Gäste, die schon ganz gespannt darauf warten. Aber ich würde tatsächlich an dieser Stelle nach 2 Jahren oder nach knapp über 2 Jahren einmal nochmal ein bisschen ausholen. Für alle diejenigen, die sich jetzt im Jahr 2024 gedacht haben, ich höre heute mal das allererste Mal rein. Ich bin Liv oder auch Liv Schnorr und die Moderatorin hier im Podcast. Ich mache das jetzt eben seit knapp über 2 Jahren und freue mich, auch im Jahr 2024 hier weiter spannende Themen kennenlernen zu dürfen, mit euch eben die Forschungslandschaft weiter zu erkunden. Und nun würde ich sagen, genug von mir. Zurück zu unseren Gästen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit einer Vorstellungsrunde an und vielleicht mögen Sie, Frau Slabou, uns mal erzählen, wer Sie denn so sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Mein Name ist Johanna Slabou. Ich leite die Abteilung Biophysikalische Technik und Lern-Lehrforschung am Institut für angewandte Medizintechnik an der RWTH Aachen. Ich bin Physikerin, habe in Aachen studiert und auch in Aachen promoviert im Bereich magnetische Nanotechnologie. Danach bin ich nach Berlin gegangen, zu der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und habe im Bereich Biosignale dort mein Postdoc gehabt. Bin nach Aachen zurückgekommen und habe dann eine Arbeitsgruppe gegründet im Bereich Nanomagnetismus. Und vor 3 Jahren circa habilitiert, und zwar im Bereich experimentelle und angewandte Medizintechnik. Und seit eben letztem Jahr, also 2022, bin ich die Leiterin der Abteilung Biophysikalische Technik und Lern-Lehrforschung.
Wunderbar. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Dann haben wir hier auch Frau Röth sitzen. Hallo, Frau Röth.
Hallo, mein Name ist Angeli Röth. Ich bin Funktionsoberärztin und Viszeralchirurgin. Beschäftige mich mit dem Bauchraum an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Uniklinik Aachen. Neben meiner klinischen Tätigkeit leite ich auch eine eigene Arbeitsgruppe. Und mein Werdegang ist so, dass ich halt neben dem Medizinstudium auch Physik studiert habe. Dort dann im Rahmen meiner Diplomarbeit, die habe ich die Nanopartikel und aber auch neben den Nanopartikeln Frau Slabou kennengelernt habe. Wir haben zusammen Diplomarbeit am Institut für angewandte Medizintechnik gemacht. Danach habe ich meine Facharztweiterbildung an der Uniklinik Aachen in der Chirurgie angefangen, bin danach für einen Postdoc noch in Dana-Farber Cancer Center der Harvard Medical School in Boston gewesen, bevor ich dann wieder zurück nach Aachen gekommen bin. Und hier ist es so, durch die Nähe von Aachen nach Maastricht habe ich auch eine Affiliation mit der Maastricht University, wo ich einen Tag die Woche zum Forschen bin. Aber ansonsten hauptsächlich hier in Aachen. Ich bin seit 2 Jahren habilitiert. Mein Habilitationsthema war auch die endoskopische Tumortherapie mit magnetischen Nanopartikeln, über die wir ja heute etwas mehr erzählen wollen.
Ja, vielen Dank Ihnen. Und dann haben wir einen dritten Gast. Es kommt gar nicht so oft vor, dass wir hier zu viert sitzen. Aber heute haben wir auch noch Herrn Bauer hier. Hallo.
Ja, hallo Frau Schnorr. Vielen Dank auch von mir für die Einladung, dass wir hier ein bisschen über unser Thema erzählen dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Benedikt Bauer. Ich habe Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert, zunächst als Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau. Im 5. Semester ist mir dann dieser Übergangsbereich oder die Schnittstelle zwischen Medizintechnik und Textiltechnik über den Weg gelaufen und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich glaube, die wesentlichen anschließenden Karriereentscheidung immer zugunsten dieser Nische entschieden und mein Praktikum im Medizintechnikunternehmen Dräger gemacht, habe mein Auslandspraktikum oder mein Auslandssemester in Stockholm mit Kursen im Medizintechnikbereich für Ingenieure gespickt, um diesem Thema weiter zu frönen und auch schon vor circa 10 Jahren am Institut für Textiltechnik angefangen, faserbasierte Implantate zu erforschen, damals noch als Student und dann im Master mich komplett darauf fokussiert, also rein Maschinenbau dann studiert und Textiltechnik, Medizintechnik vertieft. Genau.
Wunderbar. Jetzt ist es für unsere ZuhörerInnen da draußen, gerade für unsere jungen ZuhörerInnen, gar nicht so bekannt oder gewöhnlich für all diejenigen, die jetzt seit über 2 Jahren mit hier dabei sind, vielleicht schon, dass mal unterschiedliche Fachbereiche in der Forschung aufeinandertreffen könnten. Nicht nur Grundlagenforschung im eigenen Fachbereich und dass dann ganz Tolles entstehen kann. Trotzdem, wir haben gehört, Aachen, das ist, scheint schon mal der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Thematisch Überschneidungen haben wir jetzt auch schon angeteasert. Wie kamen Sie denn zusammen? Wie ist das Ganze entstanden, Frau Slabu?
Ja, es gibt schon eine eigene Historie, muss man sagen. Frau Roth hat es eben erwähnt. Wir beide haben uns zumindest während der Diplomarbeitszeit kennengelernt und auch zum gleichen Thema geforscht, und zwar magnetische Nanopartikel für medizinische Anwendungen. Wir sind natürlich aufgrund unserer, ja, Sie in der Medizin und ich weiter in der Physik, Forschungsausrichtung, nicht wirklich auseinandergekommen, sondern haben diesen Weg auch gemeinsam dann weiterverfolgt. Mit Herrn Bauern, da haben wir uns getroffen im Rahmen eines Projekts, worüber wir heute ja auch noch sprechen werden. Es geht um die Herstellung von nanomodifizierten Implantaten. Ein Thema, was ich während meiner Doktorarbeitszeit verfolgt habe. Und damals gab es ja schon Verknüpfungen zum Institut für Textiltechnik. Im Rahmen eines Projekts habe ich dann auch Herrn Bauern kennengelernt. Und auch hier sind wir dem Thema dann hängen geblieben und haben dann weiter in diese Richtung zusammengearbeitet.
Frau Röth, jetzt haben wir ein paar Mal schon gehört, die und die Überschneidungen. Vielleicht mögen Sie uns ja einmal erklären, was machen Sie denn überhaupt? Was ist denn das für ein aufregendes Thema? Worum geht es denn da?
Also das Projekt, was wir zusammen jetzt bearbeiten und was sehr viel Spaß macht, da geht es darum, dass man diese magnetischen Nanopartikel in einen Stent reinbringt und der bei palliativen Patienten verwendet wird. Jetzt habe ich ein paar Fachbegriffe benutzt. Also es ist so, in der Endoskopie, das ist da der Bereich innerhalb der Viszeralchirurgie, auf den ich mich spezialisiert habe nach dem Facharzt. Das ist diese Untersuchung mit Schläuchen, also Magen- und Darmspiegelung, die man von der Vorsorge zum Beispiel kennt und die ja auch hier in diesem Podcast schon mal in einer Folge ausführlich besprochen wurde. Da ist es so, dass wenn Patienten zum Beispiel einen Speiseröhrenkrebs haben, das ist ein Hohlorgantumor, weil die Speiseröhre per se hohl ist, ne? Da muss ja die ganze Ernährung vom Mund in den Magen rein. Und wenn die einen Tumor haben, dann engt das die Öffnung, sozusagen das Lumen der Speiseröhre ein. Und der Tumor wächst halt und die Patienten kriegen dadurch Beschwerden. Und wenn es so ist, dann ist die beste Möglichkeit, um den Tumor wirklich komplett zu entfernen, ist die Operation verbunden mit vorher und oder nachher einer Bestrahlung oder einer Chemotherapie. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, dann nennt man das palliativ, dass wir wissen, dass der Patient den Tumor nie komplett loswerden wird. Und dann kann man diese Stents einbringen. Die gibt es in verschiedensten Formen und Ausführungen. Aber im Prinzip sind das Schlauchsysteme, denen man dann die Öffnung aufweitet. Und was das Tolle bei unserem Projekt ist, ist, dass mit unserem Stent diese Öffnung nicht nur aufgeweitet wird, sodass der Patient wieder normal essen kann. Das ist das, was jetzt schon bei den kommerziell erhältlichen Stents gibt. Das Problem ist da halt, dass sonst der Tumor immer irgendwann einwächst und es immer wieder ausgetauscht werden muss, sondern dass man den Tumor behandeln kann mit den magnetischen Nanopartikeln, die in diesem Stent drin sind.
Jetzt haben wir quasi den Anwendungsbereich und den Fall, glaube ich, ganz gut mit nachvollziehen können. Ich glaube, viele da draußen einfach aus unserem konventionellen Konzept heraus können sich vorstellen, was so ihre Kombination Frau Röth, Frau Slabu miteinander irgendwie verbindet. Ich finde ja jetzt ganz interessant für den nächsten Schritt, Herr Bauer, welche Zutat geben Sie denn jetzt dazu? Wo kommen Sie ins Spiel?
Ja, Frau Rüth hat am Ende den Stent in der Hand und kann den in den Patienten implantieren, wenn es mal soweit ist. Und Frau Slabo hat die magnetischen Nanopartikel hergestellt. Jetzt ist das nur ein Pulver, in Anführungszeichen nur. Wir müssen aber diesen Stent herstellen. Und dafür bin ich dann zuständig, dieses Eisenoxidpulver in eine Polymermatrix zu inkorporieren, also die Partikel in einem Polymer gleichmäßig zu verteilen und dann daraus eine Faser herzustellen, die diese Partikel möglichst homogen verteilt beinhaltet und dann diese Faser anschließend zu einem Stent zu verarbeiten, der dann implantierbar ist und die mechanischen und morphologischen Eigenschaften aufweist, die ein Stent für die bestimmte Hohlorgananwendung aufweisen sollte.
Es ist immer so, in diesem Podcast ist natürlich immer die Frage, wie tief wollen wir reingehen? Ich würde sagen, heute gehen wir tief rein, gerade weil wir so viele Fachbegriffe hören und gerade weil wir auch uns mit einem Thema auseinandersetzen, was wir so hier in diesem Podcast sowieso noch gar nicht unbedingt hatten. Vielleicht mögen Sie uns einmal erklären, was verstehen wir denn überhaupt unter dem, was Sie dann am Ende dort herstellen, entwickeln, was dann Frau Röth überhaupt implantieren kann? Wie können wir uns quasi ihren, ja, ich will nicht sagen Forschungsalltag, ich habe schon gemerkt, das ist immer eine Frage, die läuft, kann auch ins Falsche laufen. Also wir wollen, wir wissen, dass Sie auch sehr, sehr viele Mails und Vorlesungen und Betreuung übernehmen, aber wie können wir uns quasi diese Forschung da vorstellen?
Die Forschung, die ich betreibe, hat einen ganzheitlichen Ansatz. Es kommt von der Herstellung der Nanopartikel und es geht bis hin zur Anwendung. Und die Schnittstellen wurden ja bereits ja schon genannt. Also Herstellung, da gibt es ja eindeutig die Schnittstelle zu Herrn Bauer, nämlich für die Herstellung der Implantate. Wir geben dafür die Nanopartikel her, ganz simpel gesagt. Auf der anderen Seite die Anwendung, die einen deutlichen translatorischen Charakter hat. Das heißt, das, was wir auch herstellen wollen, diese Stents bzw. die komplette Therapie, denn es gehört mehr dazu, das wollen wir auch in die Klinik bringen, dann zum Schluss. Wir stellen diese Nanopartikel her mit automatisierten Verfahren, denn was wir erzeugen wollen, gerade wenn wir an die Translation gehen, ist, dass wir standardisierte Verfahren haben, die es ermöglichen, später die Produkte dann zuzulassen. Und wir machen das, weil wir auch maßgeschneiderte Eigenschaften der Nanopartikel benötigen. Denn magnetische Nanopartikel können unterschiedlich eingesetzt werden. Vielleicht hat man ja schon etwas von Kontrastmittel gehört, in Kombination mit magnetbasierten Bildgebungsmodalitäten. In unserem Falle geht das natürlich auch. Nanopartikel haben auch diese Eigenschaft, aber sie werden mehr als therapeutische Agentien eingesetzt. Bedeutet, wenn sie in diesen Implantaten eingebaut werden, müssen wir Magnetfelder von außen so anlegen, dass sie unter Berücksichtigung der Eigenschaften der magnetischen Nanopartikel eine kontrollierte Aufheizung des Implantats erzeugen können. Und daran arbeiten wir genau, nämlich mit Nanopartikeln mit maßgeschneiderten Eigenschaften herzustellen, die Simulationsmodelle aufzubauen, die uns ermöglichen, dann auch später auch die magnetischen Felder, die von außen angelegt sind, dann auch richtig zu gestalten, um eben diese kontrollierte Therapie, nämlich Hitzedeposition im Gewebe zu erzeugen.
Frau Röth, ich würde wieder zu Ihnen kommen. Also wir gehen mal wieder in den medizinischen Bereich. Wir sind quasi in dem Bereich, es wird operativ eingesetzt. Auch da, also viele haben vielleicht in diesem Jahr jetzt beschlossen, dass sie neu reinschalten, einen neuen Podcast sich aussuchen. Und da ist es ja ganz wichtig, einmal zu sehen, wir haben ja gesagt, das neue Thema ist auch Start-up. Das heißt, Sie gründen, das hatte dann Sie, Frau Röth, ja auch gesagt, es gibt Produkte, die werden inzwischen auch schon verwendet. Wie ist es denn bei Ihnen? Also einmal, wie können wir uns den Ablauf vorstellen? Wie wird quasi das, was Frau Slabu Ihnen gibt, wie kommt das quasi in PatientInnen rein? Was passiert dann da? Können Sie das überhaupt schon machen? Ist das Teil einer Studie? Ist das quasi schon freigegeben? Oder dauert das noch ein paar Jahre? Was unsere ZuhörerInnen noch nicht wissen, aber ich ja weiß, ist, sie sind noch kein gegründetes Startup, sondern in einem Prozess, wo sie überlegen, macht es Sinn, ein Startup zu gründen? Wollen wir eigentlich schon? Wo könnte es hingehen? Also waren jetzt drei Fragen in einer, aber wir hangeln uns mal da ab.
Genau, also dieser Stent soll ja irgendwann mal endoskopisch eingebracht werden. Also dass die Patienten nur einmal, oder der Vorteil ist, dass die nur einmal sediert werden und dann der Stent eingebracht wird und nicht diese häufigen Wechsel stattfinden. Mhm. Das ist aber im Augenblick bis jetzt nur sozusagen die Idee und unser Ziel. Also es ist noch ein Forschungsweg, den wir bestreiten müssen oder den wir gehen müssen bis zu diesem Punkt, dass wir es tatsächlich in Patienten einbringen können. Und zwar ist es so, wir haben diesen Stent jetzt entwickelt und quasi also als grundlagenwissenschaftliches Produkt und haben jetzt eine Anschlussförderung bekommen für eine Validierungsphase. Und diese Validierungsphase gliedert sich halt zum einen den Teil, den Frau Slabe und Herr Bauer bearbeiten, wo es darum geht, mit Qualitätssicherung und so weiter einen Stent herzustellen. Und dann mein Teil, werden die beiden auch sicherlich mehr genauer das berichten können, aber mein Teil geht dann darum, wenn dieser Stent hergestellt ist, dass ich den sowohl zunächst mal in der Zellkultur austeste, zum einen hinsichtlich Toxizität. Ne? Wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwelche Giftstoffe später in den Patienten reinkommen. Das haben wir natürlich schon viele Vorversuche dazu gemacht, aber die müssen jetzt standardisiert noch ablaufen, damit es ein Medizinprodukt werden kann. Und zum anderen natürlich die Auswirkungen. Und wenn wir das dann haben, dann würde als nächster Versuch noch sein, dass man das in Tierversuchen testet, bevor dann es tatsächlich in Studien geht, in Patienten. Und da wäre der Fahrplan so, dass man zunächst so als Heilversuche bei einzelnen Patienten, um zu gucken, dass es wirklich was bringt, und danach das in großen Studien durchführt, um wirklich dann auch statistisch zu zeigen, dass es einen deutlichen Vorteil hat. Aber da sind wir noch nicht.
Mhm. Ich würde sagen, bevor wir so zu dem Schritt gehen, ab wann grübelt man darüber nach, macht es denn ein Start-up zu gründen? Gehen wir einmal noch mal. Oder bleiben wir bei der Forschung? Ich finde auch hier ganz wichtig, Forschung ist irgendwo immer eine Problemlösung. Das heißt, wenn ich jetzt nach Herausforderungen frage oder Dinge, die noch nicht so richtig funktionieren, bedeutet das nicht, dass das jetzt ein einmaliges Ding ist und Sie sich hier offenbaren, sondern bedeutet das, dass das ganz normal ist. Und nur so kann man natürlich auch dann eben in den nächsten Jahren diese ganzen neuen Dinge entdecken. Und wenn wir eine Lösung finden oder Sie dann eben für die Herausforderung, die Sie mir jetzt gleich vielleicht sagen, die Ihnen aktuelle Bauchschmerzen bereiten, dann heißt das auch nicht, danach ist alles tippitoppi, sondern dann stehen die nächsten 10 Probleme vor der Tür, wo man irgendwie eine Lösung finden muss. Herr Bauer, was ist es denn momentan? Was sind so Themen, wo Sie sagen, ach, das läuft irgendwie noch nicht so gut oder da grübeln wir noch drüber nach, wie wir das optimieren können, um eben in die nächsten Phasen zu gehen?
Ja, wie Frau Röth eben schon angesprochen hat, ist eine der Aufgaben, die Frau Slabe und ich gerade adressieren, die Qualitätssicherung von dem Produkt. Jetzt hat man in der Grundlagenforschung häufig eine Erforschung von wissenschaftlichen Zusammenhängen. Für die Translation in eine tatsächliche industrielle Umsetzung hingegen sind Aspekte wie Qualitätssicherung, Dokumentation, Toleranzen auf einmal von höherer Wichtigkeit und wir müssen jetzt schauen, wie sich Fehler oder Streuungen von Prozessparametern oder einzelnen Eigenschaften von zum Beispiel den Partikeln im ersten Prozessschritt fortpflanzen über die textile Prozesskette, also über die Herstellung von einem Nanokomposit, die Kombination mit dem Polymer, dann zur Faser und dann schließlich zum Stent, sodass wir sicherstellen können, dass unsere Zieleigenschaften nach wie vor erreicht werden und dass das Prozessfenster am Ende groß genug ist, dass wir mit einer hohen Reproduzierbarkeit diese Hyperthermie-Stents herstellen können und uns nicht irgendwelche Fehlerfortpflanzungen hinterher zum Verhängnis werden. Das untersuchen wir gerade. Wir haben eigentlich sehr vielversprechende Vorergebnisse, dass wir sagen können, wir können einen Stent herstellen, der hat gute mechanische Eigenschaften, die Aufheizeigenschaften sind ebenfalls gut und erreichen diese Sättigungstemperatur, aber auch eine angemessene Temperatur für die wirksame Behandlung des Tumors. Aber jetzt gerade sind die Fragestellungen auch teilweise etwas anders, als man es üblicherweise in den Grundlagenforschungsprojekten vor sich hat.
Mhm. Wie kam denn dann jetzt der Schritt zu sagen, macht es nicht Sinn, eben das, was wir hier machen, irgendwie in ein Start-up zu bringen, eine wirtschaftliche Komponente von der Seite mit reinzubringen? Also ich glaube, wir hatten hier im Podcast, das ist natürlich jetzt nicht das allererste Mal, dass wir hier Gäste haben, die in irgendeiner Form planen zu gründen oder bereits gegründet haben oder wiederum mit Startups kooperieren, die einfach zu dem Forschungsthema gut passen. Also das ist jetzt nichts komplett Neues. Trotzdem würde ich sagen, war bisher es meist so, dass sich hier zwei Leute zusammenfinden, große Forschungsgruppen dranhängen und die eben primär Grundlagenforschung machen oder einfach schauen, wie sie eben ihre Forschungsfragen lösen, ohne dass damit einhergeht, dass sie selber planen, daraus irgendwas zu gründen. Also es ist eher sozusagen, vielleicht kann man der Industrie damit helfen oder was auch immer. Wie war es jetzt bei Ihnen? Wann kam der Moment, wo Sie gesagt haben, oh, könnte das spannend sein? Herr Bauer.
Ich würde sagen, das war im Vorgängerprojekt. Wir hatten ein Projekt der industriellen Gemeinschaftsforschung, wo die Ergebnisse am Ende extrem positiv waren. Wir haben die wesentlichen Eckpfeiler von dem, was dieses Produkt, was ursprünglich mal eine Idee war, erfüllt werden. Und wir haben eine aus unserer Sicht einzigartige Kombination von Fähigkeiten in diesem Konsortium mit der klinischen Expertise, aber auch der physikalischen Expertise von Faust Labu und der textilen Prozesskette auf unserer Seite, sodass wir der Meinung sind, ein relevantes klinisches Problem bearbeiten zu können und das Ganze aber auch auf eine Art und Weise, die die Translation in eine industrielle Verwendung ermöglicht, dadurch, dass die Prozesse, die wir verwenden, standardisierbar, reproduzierbar und auch skalierbar sind. Also die, vor allem ist es häufig bei Textilienprozessen so, dass die auch sehr produktiv sind, sodass beispielsweise innerhalb von wenigen Minuten ausreichend Fasermaterial für hunderte Stents hergestellt werden kann, sodass die Prozesse wirtschaftlich durchführbar sind und auch schon über Jahrzehnte etabliert sind. Obwohl die einzelne Innovation natürlich neu ist, aber man kann da auf sehr viel Ressourcen und Maschinen zurückgreifen, die von den Skalen her eine Umsetzung auf jeden Fall ermöglichen. Und wir sehen halt, dass wir mit dem Gallengangstumor-Stent eine wesentliche Schlüsselanwendung adressieren können, wo aktuell eine Versorgungslücke besteht aus unserer Sicht.
Mhm. Würden Sie denn sagen, Frau Slabu, es verändert sich was an den Abläufen, dass jetzt das Thema Startup mit dazukommt? Oder ist es eigentlich so wie immer zu forschen und ist einfach ein positiver Nebeneffekt?
Positiv, definitiv und sehr motivierend. Also natürlich stehe ich hier auch nicht alleine, sondern auch für ein Team, was am Projekt ja auch mitwirkt. Das merke ich auch bei unseren Mitarbeitern, dass etwas in die Translation zu bringen, etwas wirklich gesellschaftlich beizutragen, dass das sehr stark motiviert. Und es ist eine andere Art von Arbeiten. Denn in Forschung, in Grundlagenforschung geht es eher darum, herauszufinden, welche Mechanismen beispielsweise auf Nanometer-Skala stattfinden und wie kann man sie nutzen, um Eigenschaften oder so etwas zu verbessern, also Sachen zu optimieren. Und bei der Anwendung spielt eher die klinische Translation eine wichtige Rolle. Also man muss ganz anders denken, wenn man etwas erreicht hat, was wirklich eine sehr gute Qualität hat bis jetzt in der Forschung, die translatierbar ist. Und die Arbeitsweise verändert sich. Also weil ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, bedeutet ja in der Forschung oder vor allem in der täglichen Arbeit, dass wir gucken müssen, welche Anforderungen gibt es denn zu erfüllen. Da kümmern wir uns drum gerade und müssen da auch berücksichtigen, dass wir eine Risikoanalyse, Risikobewertung zum Nachweis der Sicherheit unserer Produkte anschauen, dass wir relevanten normativen und regulatorischen Anforderungen betrachten, dass wir die Durchführung von klinischen Studien letztendlich auch zum Schluss machen würden und das eben genannte Qualitätsmanagementsystem dann aufbauen müssen. Also es ist eine andere Art von Arbeiten im Vergleich zu Grundlagenforschung, würde ich schon sagen.
Mhm. Frau Röth.
Was dabei relevant ist, ist natürlich auch immer dieser Begriff von Unmet Needs. Also es muss natürlich auch der Markt da vorhanden sein, dass man diesen Stent vielfach einbringen kann. Ich hatte ja am Anfang das Beispiel Speiseröhrenkrebs, also Esophaguskarzinom genannt. Herr Bauer hatte eben vom Gallengangstumor gesprochen. Das ist doch das, was wir jetzt in dem Projekt primär bearbeiten. Da geht es darum, dass die Leber ja die Gallenflüssigkeit bildet. Und wenn man dann einen Tumor hat, der im Gallengang ist, dann ist der Ablauf nicht mehr so gegeben. Und das Spannende daran ist, dass die Patienten, die versterben nicht an der Größe des Tumors, sondern die meisten wirklich durch eine Entzündung, weil sich die Gallenflüssigkeit staut und dadurch Bakterien sich leichter ansammeln können und die eine sogenannte Cholangitis kriegen, die Patienten. Da halt mit so einem Stent und einer einmaligen Endoskopie diesen Patienten zu helfen, ist extrem wichtig. Und das Schöne an diesem Stent ist, so wie wir es uns vorstellen, dass es halt für ganz viele verschiedene Tumoren, auch zum Beispiel für Tumoren der Luftröhre, anwendbar ist und dadurch einfach auch der Markt gegeben ist, dass es sich lohnt, diese Investition oder diese Arbeit in den Übergang von Grundlagenwissenschaft zu einem industriellen Produkt zu gehen.
Ja, absolut. Was ich mich frage, Sie forschen, das ist Ihr Alltag oder Sie sind in der Klinik. Das ist eigentlich ja Ihr Berufsalltag. Jetzt zu sagen, wir gründen aus, bedeutet auf jeden Fall, da kommt eine zusätzliche Aufgabe noch dazu. Und Zeit ist ja sowieso, das ist kein Geheimnis, immer das größte Problem. Neben all diesen vielen Aufgaben, die eben zu einem Forschungsalltag dazugehören, kann ich mir jetzt vorstellen, dass Sie dann zusätzlich quasi, sagen wir mal, GesellschafterInnen, diese Start-ups sind und dann dort auch in der Geschäftsführung angestellt sind und Personal unter sich haben? Oder wie ist so? Also ich glaube, wenn viele Start-up hören, denken sie eben genau an diese Strukturen. Aber dieses Start-up aus der Forschung heraus, ist das genau so 1:1? Oder schauen Sie jetzt, welches Personal bietet es sich an zu sagen, ach Mensch, ich habe hier tolle StudentInnen, tolle DoktorandInnen, wenn das soweit ist, dann ist das das, wo Sie dann reingehen. Wie können wir uns das rein praktisch gesehen vorstellen? Sagen Sie in 2 Jahren jetzt Forschung AD, unser Startup ist der Burner, ich gehe nur noch dahin. Also wie kann man sich das vorstellen, Herr Bauer?
Ja, ich glaube, die Vereinbarkeit mit dem gegenwärtigen Beruf ist bei den anderen beiden Gästen vielleicht die spannendere Frage bei mir. Ich würde mich selber noch zum wissenschaftlichen Nachwuchs zählen und würde im Anschluss an meine Promotion, die hoffentlich bald abgeschlossen ist, dieses Projekt, was wir gerade bearbeiten, weiter bearbeiten und abhängig von den Ergebnissen, auch wenn es weiterhin vielversprechend ist, dieses Startup als Hauptaufgabe verfolgen. Oder das könnte ich mir zumindest vorstellen. Dann gibt es ja Möglichkeiten zur Förderung, wie beispielsweise ein Exist-Stipendium und parallel die Suche nach Investoren. Und dann kommen natürlich weitere Aufgaben hinzu. Also man muss natürlich eventuell noch einzelne Aspekte auf technischer Ebene weiterentwickeln. Aber man hat auf einmal halt noch andere Aufgaben, wie Businesspläne zu schreiben und Investoren zu finden. Und die Netzwerktätigkeiten werden auch intensiver. Es ist allerdings auch bereits eh schon so, dass zumindest bei uns im Institut ist die Forschungstätigkeit schon sehr frei. Also wir sind generell immer da mit selbst verantwortlich dafür, welche Wege wir verfolgen, welche Themen wir fokussieren, welche Ressourcen wir nutzen für was. Das heißt, eine ganz gute Vorbereitung besteht da schon und sehr eigenständige Arbeit in dem eigenen Forschungsfeld. Natürlich kommen dann weitere Aspekte hinzu und ich nehme an, dass vielleicht Frau Slabe und Frau Röth dann noch weiter aus ihrer Perspektive ergänzen wollen, wie der Plan wäre.
Frau Slabe, wie sieht es bei Ihnen aus?
Schwer zu diesem Zeitpunkt diese Frage zu beantworten. Natürlich ist es ja so, dass wir für diese Idee, für diesen Startup ja brennen. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig. Und es gibt diese Möglichkeit der Kombination. Also das hat man ja auch an anderen Formaten ja auch gesehen. Also Startups, die aus unserem Institut ja auch entstanden sind, dass das sehr gut möglich ist und kombinierbar ist. In welcher Form das gehen würde, das müssen wir dann später mal schauen.
Sie haben gesagt, das letzte Projekt, das heißt, der Gedanke ist schon eine ganze Weile da mit dem Startup. Es geht erstmal weiter, man schaut, trifft wahrscheinlich die dementsprechenden Vorbereitungen und guckt einfach, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Plant man dann auch so einen Plan B? Weil das Endziel ist ja irgendwie schon, dass man sagt, man möchte, dass das in den Alltag irgendwann geht, dass es eben an die PatientInnen kommt, dass wir hier irgendwie aus der Forschung, die wir hier betreiben und wo wir tolle Ergebnisse und tolle Resonanz gerade erfahren, nicht nur unsere Paper veröffentlichen. Und damit will ich das gar nicht schmälern, weil es ist natürlich auch großartig und ein wichtiger Teil, der zur Forschung beiträgt. Aber haben Sie sowas, wo Sie einfach sagen, okay, wenn das Start-up für uns nicht in Frage kommt und es kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, dann würden wir diesen und jenen Weg gehen?
Auf jeden Fall. Ja, wir sind schon sehr, sehr überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist. Und unsere Vorarbeiten zeigen auch, dass die Tumoren gut ansprechen. Das haben wir vielleicht auch noch nicht so richtig erwähnt. Normal ist es ja 37 Grad der Körper. Und auch Tumore auf Temperaturerhöhung von so auf 43 bis 45 Grad deutlich sensibler reagieren als gesunde Zellen, wenn man dadurch die Tumorzellen kaputt macht. Und das ist sicherlich ein Konzept, was wir auch schon in vielen anderen Projekten genutzt haben. Und auch wenn unser Ziel ist, das wirklich auch als Untersucher selber, sozusagen also als die Forschenden selber, als Start-up auf den Markt zu bringen, ist es aber ganz klar so, dass was uns bis jetzt bei Kongressen und so, also mir jetzt auf medizinischen Kongressen wieder gespiegelt wurde, ist, dass das Interesse auf jeden Fall sehr groß ist. Und dass es dann auch sicherlich die Möglichkeit gibt, das in Kooperation mit großen Industrieunternehmen zu machen. Aber in der Studienlandschaft ist es zum Beispiel so, es gibt halt viele, viele Studien, die zum Beispiel von der Pharmaindustrie gesponsert werden. Und das ist gut und das ist sehr wichtig. Aber es ist doch auch immer wieder ein Bestreben, diese Investigator-Initiated Studies zu machen. Und so ist das ähnlich mit unserem Start-up.
Ich finde es eine ganz spannende Phase. Also ich will mal nicht zu viel vorwegnehmen. Im Februar haben wir hier Gäste, die sind quasi schon gegründet und auch schon eine Weile. Ich glaube, diese Phase, wo es auch so ein bisschen ungewiss ist, also wo man so richtig motiviert ist, das zu machen und total Lust hat und trotzdem irgendwie vielleicht Bedenken und Sorgen hat und noch dieses und jedes, auch da ja Herausforderungen irgendwie mitdenken muss und einfach schauen muss, was jetzt entsteht. Stelle ich mir insofern spannend vor, als es bestimmt eine Achterbahn der Gefühle sein kann. Von daher, ich würde sagen, es ist ein ganz gutes Ende für unsere allererste Folge. Auch das hat sich jetzt in diesem Jahr nicht geändert. Das Konzept bleibt gleich. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und schauen uns quasi an. Ich würde sagen, Startup wissen wir jetzt. Wir kennen Ihren Stand. In der nächsten Folge gucken wir wieder mehr auch in die Forschung rein. Was steht bei Ihnen vielleicht auch an? Was sind Zukunftsvisionen? Wie laufen Prozesse ab? Nochmal wirklich vertieft rein. Und dann können wir ja vielleicht nochmal zum Abschluss gucken, was Sie sich für Ihr Startup wünschen. Aber das eben erst in 2 Wochen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Für alle unsere ZuhörerInnen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie das Gefühl haben oder ihr da draußen, oh, das ist super spannend, ich warte nochmal in 2 Wochen die Folge ab, aber ich habe da noch diese und jene Frage, dann könnt ihr natürlich immer unseren Gästen auch schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes für unsere jungen ZuhörerInnen. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das wäre vielleicht voll spannend für eine Promotion oder ihr macht da irgendwas Ähnliches oder Aachen, ist das der richtige Standort für mich nach dem Studium? Auch dann meldet euch sehr gerne, wenn es eher Fragen sind zur DGBMT oder VDE. All das findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.